Hallo, mein Name ist Michael Kreder und hier ist der Eule-Podcast mit dem Wahlcheck Religionspolitik zur Bundestagswahl. Am 23. Februar ist Bundestagswahl, deshalb schauen wir, das sind Philipp Greifenstein und ich, in dieser Folge auf die Programme der Parteien. Was steht da zum Verhältnis zu den Kirchen und zur Religionspolitik drin? Was sagen die Parteien zu den Staatsleistungen, zum Religionsunterricht, zur Kooperation von Religionsgemeinschaften und Staat?
Ja, der Wahlkampf wird im Moment von vielen populistischen Forderungen dominiert, vor allem zur Migrationspolitik, zur Klimakrise, zur Energieversorgung und auch zur Frage von Krieg und Frieden. Das sind alles wichtige Fragen, zu denen sich auch die Kirchen regelmäßig positionieren. Aber diese und auch andere Fragen, wie die Reform der Abtreibungsgesetzgebung und die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, die spielen in dieser Folge keine Rolle.
Ja, über das Aufarbeitungsgesetz, das vielleicht ja doch noch in dieser Legislatur des Deutschen Bundestages dann auch beschlossen wird, also noch vor der Bundestagswahl, hast du, Philipp, ja erst am Sonntag in den Links am Tag des Herrn geschrieben. Für diese Folge konzentrieren und fokussieren wir uns wirklich darauf, was die Parteien zur Religionspolitik im engeren Sinne fordern und vorhaben.
Wir haben dazu im Vorfeld recherchiert und im Grunde genommen haben wir uns die Parteien aufgeteilt und in die Parteienlandschaft hineingeteilt. Du und ich, Michael. Michael hat zu CDU, CSU, SPD, dem Bündnis Sarah Wagenknecht sowie zur FDP recherchiert. Und ich habe bei der AfD, den Grünen und bei der Partei Die Linke nachgeschaut. So, erst hatten wir vor, euch nacheinander quasi die religionspolitischen Programme der Parteien vorzustellen. Aber erstens doppelt und ähnelt sich doch sehr viel. Und dann hätten wir euch quasi immer ähnlich lautende Zitate, die wir auch aus vorangegangenen Wahlprogrammen und Grundsatzprogrammen der Parteien schon kennen, um das mal anzudeuten, immer noch mal vorgestellt.
Ja.
Und zweitens sind es immer wieder auch die gleichen Themen und Fragestellungen, die auftauchen. Denn Religionspolitik ist zwar ein weites Feld, aber so weit, dass es jetzt unüberschaubar wäre, ist es auch nicht. Und deshalb erscheint es uns ökonomischer, uns an den Sachfragen zu orientieren, an einigen Sachfragen der Religionspolitik und jetzt quasi nicht nach Parteien, sondern nach Themen sortiert durchzugehen.
Und darum stellen wir uns heute 5 große Fragen, mehr oder weniger nacheinander, aber ein bisschen bauen die natürlich auch aufeinander auf. Wir werden nicht zu jeder der Fragen jede Parteiposition einzeln ausführlich darstellen, sondern eher so danach schauen, was uns bemerkenswert und wichtig erscheint. Und zum Schluss, da ziehen wir dann ein Fazit. Die Fragen, die wir uns gestellt haben, sind: erstens, welche Bedeutung wird den Religionsgemeinschaften und Kirchen beigemessen? Zweitens, wie positionieren sich die Parteien zum Islam und zur Mitwirkung muslimischer Organisationen am gesellschaftlichen Leben?
Drittens, wie stehen die Parteien zur Ablösung der Staatsleistungen? Viertens, wie stehen die Parteien zu kirchlichen Eigenrechten wie Kirchensteuer und zum kirchlichen Arbeitsrecht? Und fünftens, wie positionieren sich die Parteien zum Kirchenasyl?
Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Eule-Podcast auf den Podcast-Plattformen liked und auf Social Media teilt. Unsere Arbeit könnt ihr außerdem mit einem Eule-Abo unterstützen. Alle Infos findet ihr dazu auf eulemagazin.de.
Michael, zunächst wollen wir einmal grundsätzlich werden. Welche Bedeutung wird den Religionsgemeinschaften und Kirchen in den Wahlprogrammen der Parteien zur Bundestagswahl beigemessen, ist die erste Frage. Bevor wir mit den Parteien anfangen, müssen wir vielleicht doch noch mal kurz sagen, was Religionspolitik eigentlich ist.
Unter Religionspolitik, jetzt im engeren Sinne, wie wir das besprechen wollen, verstehe ich die Beheimatung der Religionsgemeinschaften innerhalb der Gesetzgebungsprozesse einer Legislaturperiode, zumindest wenn wir uns die Wahlprogramme angucken.
Genau, das würde ich also ganz, ganz eng gefasst auch so sehen. Religionspolitik ist also das staatliche Miteinander, in anderen Ländern auch ganz häufig gegeneinander, von Religionsgemeinschaften, zu denen die christlichen Kirchen ja gehören, mit staatlichen und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren und Akteurinnen. Und dieses Miteinander ist geregelt in Deutschland durch Artikel des Grundgesetzes, die aber wiederum Artikel der Weimarer Reichsverfassung mit übernehmen Und da geht es um kirchliche Rechte, die anders sind als zum Beispiel bei anderen Wohlfahrtsträgern, was jetzt Diakonie und Caritas angeht, kirchliches Arbeitsrecht etc. Auch das gehört zur Religionspolitik mit dazu. Und ein Stichwort, was man da immer wieder hört, ist das sogenannte Religionsverfassungsrecht. Tja, was ist damit gemeint?
Das Religionsverfassungsrecht ist halt eben eine Interpretation der Paragraphen, die wir in, oder Artikel, sagt man ja beim Grundgesetz, der Artikel, die wir eben in unserem Grundgesetz festgeschrieben haben, die das gemeinsame oder die Zusammenarbeit zwischen Staat und Religionsgemeinschaften regeln. In Deutschland eben traditionell die der Kirchen. Ich würde auch behaupten, dass andere Religionsgemeinschaften, und das ist ja auch häufig die Kritik, da kommen wir vielleicht später dann auch noch zu, gar nicht wirklich bedacht wurden in diesem Gesetzgebungsprozess vom Grundgesetz.
Ja, das ist so ein bisschen, denke ich, das Hauptproblem, weil das die historische Genese unserer Gesetzgebung eben die ist, dass es früher mal auch ein staatskirchliches System in Deutschland gab und aus dem heraus dann über die beiden deutschen Demokratien sich das transformiert hat zu einem kooperativen Modell, was wir in Deutschland haben und auch pflegen. Da waren aber in vormaligen Jahrzehnten andere Religionsgemeinschaften, also hier insbesondere jüdische Kultusgemeinden, aber eben auch muslimische Gemeinden gar nicht mit im Blick. Und wenn wir über die Modernisierung von Religionsverfassungsrecht sprechen, dann geht es eigentlich so darum, wie man dieses plurale Miteinander besser gestaltet. Ja? Also das ist, sagen wir mal so, die große Metafrage, die immer wieder drüber hängt. Aber ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die wir schon gewonnen haben, Michael. So diese religionspolitischen Fragen spielen natürlich sowohl im Wahlkampf als auch, was jetzt die nächste Legislatur angeht, eher eine untergeordnete Rolle im Vergleich zu anderen viel, viel größeren, wichtigeren, krisenhafteren politischen Fragen.
Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich möchte unbedingt noch ergänzen, dass es vor allem im Vergleich zu anderen Staatstraditionen wie in Frankreich oder Amerika, die ja von der Verfassung her in verschiedene Richtungen laizistisch organisiert sind, also sagen im Prinzip, es Staat und Kirche, Religion sind einfach getrennte Sphären, ist es ja in Deutschland insofern spannender, erklärt vielleicht auch schon ein bisschen mal das, was du jetzt angedeutet hast, dass im Grundgesetz ja auch schon eine Kooperation vorgegeben ist, sowas wie, dass der Religionsunterricht explizit als ordentliches Lehrfach genannt wird, dadurch, dass ich ein Körperschaftsrecht etabliert habe, also dass die Kirchen staatsähnlich sich organisieren dürfen und dadurch dann auch nochmal auf eigene Rechte etc. zurückgreifen können. Das ist halt grundgesetzlich geregelt und insofern ist die Religionspolitik in Deutschland auch immer nochmal eine deutlich spannendere Frage, als das vielleicht in anderen Ländern und Staatstradition der Fall ist.
Genau, aber sie ist nicht nur spannend auf Bundesebene, auch wenn wir jetzt zur Bundestagswahl gehen. Viele Fragen, von denen wir heute vielleicht auch so antippsweise sprechen werden, sind eigentlich Ländersache, weil zum Beispiel Bildung und Kultur Ländersache sind. Ja. Und also Religionsunterricht ist in jedem Bundesland ein bisschen anders, aber dann auch wieder vergleichbar. Wir werden das genauso wie die Feinheiten des Religionsverfassungsrechts heute sicherlich nicht total vertiefen können, ja, aber wir schauen uns mal an, was läuft. Man sieht nämlich auch schon ganz gut an dem Wahlprogramm, wo sich die Parteien in diesem Gefüge mit Kirchen und anderen zivilgesellschaftlichen und religiösen Akteuren denn verorten wollen. Wie sieht denn das bei der Christdemokratie aus? Die haben ja das Christentum sogar im Namen. CDU, CSU liegen in den Umfragen vorn. Friedrich Merz könnte Bundeskanzler werden. Was hast du herausgefunden?
Bei der CDU gestaltet sich das natürlich wenig überraschend. Dem Wortlaut nach wird den Kirchen da ordentlich der Bauch gepinselt. So heißt es in dem Wahlprogramm schlicht, aber auch pathetisch. Ich zitiere: Deutschland ist geschichtlich, kulturell und wertemäßig tief vom christlichen Glauben geprägt. Die Kirchen leisten einen unverzichtbaren Beitrag für Bildung, Gemeinwohl und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Hier, hier.
Also man kann sich da sehr gestärkt fühlen. Tatsächlich hat die CDU bei den Parteien, die ich untersucht habe, also CDU, SPD, BSW, FDP, ist die CDU die Partei, die auch den Religionsunterricht, den christlichen, explizit hervorhebt und auch dafür eintreten will, den zu stärken. Sie erwähnt die Kooperation nicht explizit, also eine Neuorganisation ist nicht zu erwarten. Aber man kann davon ausgehen, es wird einfach an dem Modell festgehalten, wie wir es bisher in unserer Tradition gewohnt sind.
Ja, ich denke, man kann da hier auch gleich noch andere Parteien mit abfrühstücken. Bei der SPD und bei den Grünen ist das ähnlich, da wird das auch so erwähnt. Bei den Grünen heißt der Satz dann ein bisschen anders. Wir würdigen den Beitrag der Kirchen sowie der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zum demokratischen und sozialen Zusammenhalt. Und was schon ganz auffällig ist, nicht nur bei den Grünen, sondern ich denke so generell im demokratischen Parteienspektrum, ist, dass ja die Parteiprogramme da manchmal so klingen wie die kirchlichen Eigenaussagen, wenn die Kirchen beweisen wollen, dass sie wichtig sind. Mhm. Ja. Also wenn die Kirchen ihre gesellschaftliche Bedeutung unter Beweis stellen wollen, dann reden sie immer davon, dass die Kirche ein Garant für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sind und dass sie ganz wichtig sind für die Beteiligung an der Demokratie. Und das spiegelt sich in den Wahlprogrammen, denn da werden die Kirchen teilweise einsortiert, ganz häufig bei der Kulturpolitik, zumindest in den Programmen, die ich angeschaut habe, oder eben beim Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt.
Das ist wahr, also bei der SPD lautet das Zitat dann genauso, also das könnte alles auch einfach ChatGPT geschrieben haben.
Nein, das wollen wir ja nicht unterstellen.
Kirchen und Religionsgemeinschaften leisten einen wertvollen Beitrag für unser Zusammenleben. Also so ist das Zitat dann aus dem SPD-Wahlprogramm für 25 und ja, also schlicht, aber wir wissen, wo es hingeht. Es geht ums Zusammenleben. Der letzte Punkt, den du genannt hast, ist nochmal ganz interessant, wenn wir mal auf die FDP schauen. Nämlich, das ist eine Partei, die Kirchen nicht unter dem Kulturpunkt, unter der Kulturüberschrift zusammenfassen, sondern die große Überschrift ist gesellschaftliches Zusammenleben in einer liberalen Demokratie, also das schon auch. Aber die FDP hat da einen eigenen Punkt zur Religionspolitik. Das ist tatsächlich traditionell schon seit einigen Jahren so, also auch schon in den letzten Wahlprogrammen, die wir jeweils so hatten, weil sie fordern eben weiterhin die Schaffung eines Religionsverfassungsrechts, worüber wir gesprochen haben. Also sie wollen da eine grundgesetzliche Neuordnung erreichen, die dann die bisherige Praxis ablöst, weil es geht ihnen eben darum, was wir kurz erörtert haben, dass häufig nur die Kirchen in ihrer mitteleuropäischen institutionellen Verfasstheit da mitgedacht sind und weniger andere Religionsgemeinschaften. Da will man eine Gleichstellung erreichen, aber was dann genau damit gemeint ist in der Ausgestaltung, das wissen wir nicht so genau.
Ja, und es ist auch so, dass, also das klingt ja jetzt total fortschrittlich, multikulturell und sowas. In der Praxis der Religionspolitik der FDP stellt sich das dann immer mal ein bisschen anders dar. Da geht es dann schon stärker zum Beispiel auch darum, indem man muslimische Gemeinden, wir kommen ja dann noch später dahin, Rechte gibt, sie natürlich auch stärker in die Pflicht zu nehmen. Ne? Also und das ist, es gibt Religionspolitiker und Politikerinnen bei der FDP tatsächlich noch, auch im Bundestag. Also mal sehen, ob es dann auch im nächsten überhaupt noch FDP-Politiker geben wird. Aber der Punkt ist, innerhalb der Legislaturen, das haben wir jetzt auch in dieser Legislatur, die jetzt zu Ende geht, gesehen, gehen diese Sachen ganz häufig hinter den Hauptanliegen der FDP auch ein bisschen zugrunde. Ich greife schon mal vor, der eigentliche Impuls des letzten Versuches, die Staatsleistungen abzulösen durch ein sogenanntes Grundlagengesetz, der kam eigentlich mal aus der FDP-Fraktion. Ne?
Ja.
Ja. Aber da sind, ich denke, Grüne, FDP, SPD, CDU, CDU ein bisschen pointierter, aber zum Beispiel auch das Bündnis Sarah Wagenknecht sich eigentlich sehr einig, dass erstmal die Rolle der Religion und der Kirchen gewürdigt wird. Die Partei, die sich davon tatsächlich fundamental unterscheidet, ist die AfD. Vom eigentlichen Wahlprogramm für die Bundestagswahl gibt es im Moment nur den Leitantrag zu dem Parteitag. Im Zukunftsplan, das sind so die kurzen Sätze für die Bundestagswahl, tauchen Kirchen und Christentum überhaupt nicht auf. Aber natürlich hat die AfD in den vergangenen Jahren sehr viele Positionen bezogen, also sehr, sehr viele, auch widersprüchliche. Und im Antrag zum Wahlprogramm heißt es jetzt erstmal, unsere Identität ist geprägt durch unsere deutsche Sprache, unsere Werte, unsere Geschichte und unsere Kultur. Letztere sind eng verbunden unter anderem mit dem Christentum, der Aufklärung, unseren künstlerischen und wissenschaftlichen Werken. Also wir sehen, das Christentum wird da noch erwähnt, aber nur im Kontext weiterer Traditionsinhalte, kultureller Marker, würde ich jetzt auch mal sagen. Und das alles wird im Grunde genommen unter, ja, in so eine Gleichung eingebracht, wo aber davor steht, unsere Identität. Die wird natürlich auch nicht geklärt. Beim Lesen habe ich so das Gefühl gehabt, das muss man wohl irgendwie für selbstverständlich halten. Und es ist natürlich irgendwie auch so, dass ganz häufig, also ich würde sagen, das hat so ein bisschen was Stammtischhaftes, ne? Alle sitzen beisammen und sind der Meinung, wir sind uns da ja schon einig, ne? Und das ist halt so dieses Einigsein in dem, was uns ausmacht, was unsere Werte sind, das ist schon ganz stark. Mhm. Das zieht sich auch durch das Programm durch. Und es ist vielleicht auch ganz spannend zu wissen, dass das Wort Kirche im gesamten Wahlprogramm der AfD nur ein einziges Mal vorkommt. Also da ist nichts mit Würdigung wie bei den anderen Parteien der kirchlichen Arbeit. Da sind auch keine anderen irgendwie wichtigen Themen dabei, sondern nur ein einziges Mal kommt das Wort Kirche vor, nämlich beim geplanten Verbot des Kirchenasyls.
Jetzt haben wir fast alle Parteien einmal soweit durchgesprochen. Ich habe aber zu der Linken von dir noch gar nichts gehört jetzt in dem Zusammenhang.
Ja, also da ist ganz spannend, weil die viele religionspolitische, kirchenpolitische Fragen unter der Überschrift Religionsfreiheit behandeln. Also ich finde, das gibt dem Ganzen in eine gute oder spannende Richtung. Ne? Also gut meine ich jetzt nicht im Sinne von, dem stimme ich allen zu, aber gut im Sinne von, da hat sich offensichtlich jemand Gedanken gemacht. Ich bin jetzt mit der Parteigeschichte der Partei Die Linke einigermaßen vertraut, aber nicht so mit der Geschichte ihrer Wahlprogramme. Insofern weiß ich nicht, wie lange das schon quasi so eine Traditionslinie ist, aber das sorgt für spannende Pointierung, so will ich es einmal ausdrücken. Das fängt nämlich damit an, dass da explizit steht, wir verteidigen jüdische Menschen, MuslimInnen und alle anderen religiösen Minderheiten, wenn sie wegen ihrer Religion diskriminiert werden. Also das entspricht natürlich unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, aber das ist schon echt auch, finde ich, explizit, was die Nähe zu religiösen Menschen angeht. Und weiter, wir treten für die institutionelle Trennung von Staat und Religion sowie die Gleichbehandlung aller Religionen und Weltanschauungen mit den christlichen Kirchen ein. Also da sieht man natürlich, dass es so eine atheistische Traditionslinie natürlich in der Partei Die Linke, die ja früher auch mal zum Teil die PDS war, davor zu DDR-Zeiten natürlich auch noch die SED, ja, also es gibt so diese atheistische Grundlinie drinne. Die Trennung von Staat und Religion ist was anderes als das, was wir in Deutschland haben, diese verschränkte Kooperationsmodelle. Ja. Aber es geht um die Gleichbehandlung aller Religionen und Weltanschauungen mit den christlichen Kirchen. Und wir werden dann nachher noch sehen, dass das teilweise dazu führt, dass da echt noch auch die Nähe zu den Kirchen betont wird. Also es ist jetzt nicht so, dass das Wahlprogramm der Linken kirchenfeindlich wäre, auch wenn ganz klar bestimmte Positionen unterschiedlich sind.
Ich frage mich da einfach so ein bisschen, warum hier diese Weltanschauungen in dem Zusammenhang nochmal so genannt werden. Was ist denn mit diesen Weltanschauungen gemeint?
Ja, also das wird schon auch, sagen wir mal, der humanistische Zweig unserer Weltanschauungslandschaft sein.
Ah, okay, ja.
In vormaligen Jahren und Jahrzehnten hätte man wahrscheinlich gesagt, dass die gesellschaftliche Linke eben atheistisch ist, also betont kirchenkritisch und religionskritisch bis hin zu feindlich. Das ist bei der Partei Die Linke schon seit einigen Jahren nicht mehr der Fall. Es gibt ja auch prominente Politikerinnen, die betont christlich auftreten. Bodo Ramelow hat hier in Thüringen als Ministerpräsident und in den Wahlkämpfen ja eigentlich auch immer Wahlkampf in den Kirchen gemacht. Er ist da durch kirchliche Veranstaltungen getingelt. Er ist ja evangelischer Christ, ganz betont. Und da gibt es noch ein paar andere in der Partei. Und die Partei Die Linke hat vor einigen Jahren schon in Grundsatzprogramm oder ja kein Grundsatzprogramm, aber ein Grundsatzpapier zu Religionspolitik gemacht und sich da geöffnet und geweitet. Weil eben, und das ist das Spannende für die Partei Die Linke, hier jetzt nicht bloß mehr von der negativen Religionsfreiheit die Rede ist, so traditionell negative Religionsfreiheit heißt die Freiheit, ohne Religion leben zu dürfen und zu können, ja, sondern da gibt es ganz deutliche Positionen auch, die eben zu einer positiven Religionsfreiheit gehören, nämlich zur Entscheidung, wie kann ich als religiöser Mensch in einer freiheitlichen Gesellschaft leben.
Kommen wir zur zweiten Frage. Wie positionieren sich die Parteien zum Islam und zur Mitwirkung muslimischer Organisationen am gesellschaftlichen Leben? Philipp, was hast du da bei dir herausgefunden? Bei den Linken hast du gerade schon was angedeutet.
Vielleicht einen Satz noch erstmal dazu, worum wir den Islam hier überhaupt mit reinnehmen. Ne? Also ich meine, wir sagen zum Beispiel bei unserem Newsletter, links am Tag des Herrn, jeden Sonntag, könnt ihr gerne abonnieren, den Newsletter, der ist auch kostenlos, dass das ein Newsletter ist für die wichtigen Debatten aus Kirchen und Religionspolitik. Trotzdem sind da Meldungen aus anderen Religionen eher seltener der Fall und wenn, dann eben zum Beispiel mal was zum Islam in Deutschland. Weil wir, und das ist, sieht man auch an dem Wahlprogramm ganz deutlich, ja immer so ein bisschen hin und her reden, zu sagen, ja, für alle Religionen soll es dann ein Religionsverfassungsrecht geben, aber worum es doch ganz häufig eben geht, ist die Integration von muslimischen Glaubensgemeinschaften und die Mitwirkung an der Zivilgesellschaft von muslimischen Glaubensgemeinschaften, weil die zahlenmäßig deutlich bedeutender sind als andere religiöse Minderheiten. Also insofern hat das eine Berechtigung, dass in den Parteiprogrammen auf die muslimischen Gemeinden und auf Muslime in Deutschland abgestellt wird, dass die thematisiert werden. Das ist natürlich auch ein Zeichen unserer Einwanderungsgesellschaft. Und zugleich gibt es, und ich weiß nicht, da bin ich mal ganz gespannt auf die Parteien, die du dir angeschaut hast, das zweite Thema, unter dem der Islam in den Wahlprogrammen ja betrachtet wird, ist ganz häufig der Terrorismus. Also Terrorismus als Folge von Islamismus.
Also das war auch das, was bei mir vor allem rausgekommen ist, weil schauen wir jetzt mal alleine oberflächlich auf die Textmenge, die in diesen Wahlprogrammen produziert wurde, zeigen sich die Parteien deutlich interessierter am Islam als an den Kirchen, wird viel häufiger in irgendeiner Weise erwähnt, aber eben auch immer, weil es nochmal so ein extra Punkt, nicht ganz bei allen in unterschiedlicher Gewichtung, ich gehe gleich einzeln drauf ein, nochmal so ein Punkt Islamismus, religiöser Extremismus etc. gibt und damit sind nie irgendwie christliche, religiöse Sondergemeinschaften gemeint, sondern da ist immer ganz klar geframed, hier geht es um Islamismus.
Ja, das ist schon ganz interessant, weil wir sehen nämlich bei rechtsextremistischen Terroranschlägen der Vergangenheit, wie in Halle zum Beispiel, dass es durchaus da auch so einen christlichen Hintergrund gibt. Aber der wird in Deutschland sowieso in den Debatten nie wirklich en Detail betrachtet, sondern dann sagt man, okay, Rechtsterrorismus aus. Ja, und das ist schon ganz spannend, weil bei dem islamistischen Terrorismus, da geht man ja sehr stark auf die Bedeutung der Religion.
Bei der CDU, da heißt es dann zum Beispiel ganz klar, Muslime in unserer Mitte stärken. Das direktes Zitat, also ist ja schon mal positiv, wobei es natürlich ein bisschen weniger ist als das berühmte Zitat damals mit der Islam gehört zu Deutschland. Ja, dann schreiben sie weiter, wir dulden keine Abwertung von Muslimen. Unser Ziel ist ein lebendiges und vielfältiges muslimisches Gemeindeleben, das sich in Deutschland zugehörig fühlt und fest auf dem Boden unserer freiheitlichen Grundordnung steht. Im Rahmen einer Stiftung unterstützen wir Moscheegemeinden, die diese Voraussetzungen erfüllen und die Ausbildung von Imamen in Deutschland und in deutscher Sprache. Das erleichtert die Integration. Ich habe das so komplett vorgelesen, weil ich diesen letzten kurzen Satz, das erleichtert die Integration, eigentlich den offenbarendsten finde von allem, weil hier vollkommen klar ist, dass die CDU den Islam hier noch ganz klar, hier etwas unbewusst, so scheint es mir, und holprig, als eben das große Andere versteht, das eben dazugekommen ist, ja. Also als wären hier nicht türkischstämmige Menschen. Und eigentlich möchte man schon fast gar nicht mehr türkischstämmig sagen, weil insofern wäre ich dann auch schon, glaube ich, fast Migrant, wenn ich meinen Stammbaum zurückgehe. Ja, schon in vierter, fünfter Generation ja jetzt schon teilweise hier leben, hier auch seitdem schon ihren Islam leben, ihren Glauben leben. Da geht es gar nicht mehr darum, dass dann irgendeine Integration erleichtert wird, sondern hier sollte es doch jetzt wirklich um eine Organisation dieser Religion im Sinne einer positiven Religionsfreiheit gehen.
Also es ist ganz erstaunlich, bei den Sätzen, die du gerade vorgelesen hast, habe ich so das Gefühl gehabt, für die CDU sind Muslime im Grunde genommen Flüchtlinge und Migranten, die jetzt kommen. Ja? Aber dass die wirklich tatsächlich hier leben und dass die Religionsgemeinschaften auch schon seit Jahrzehnten bestehen, das haben die nie, also in diesen Sätzen kommt das nicht so richtig vor, ne? Sondern da wird ja auch immer quasi dieser kleine Vorbehalt mitkommuniziert, die sind nicht so richtig auf dem Boden unserer freiheitlichen Grundordnung. Ne? Also da ist immer so ein bisschen Misstrauen mit im Spiel. Was erstaunlich ist, denn es gibt ja nicht wenige muslimische auch Politikerinnen und Politiker, die sich gerade in der Union auch engagieren, weil sie eher eine konservative Grundhaltung haben, familiäre Werte etc. Also es ist ganz erstaunlich, dass dann in solchen Programmen das dann doch irgendwie so ein bisschen das Misstrauen dann doch durchschlägt.
Ja, und diese Betonung eben der Ausbildung von Imamen in Deutschland und in deutscher Sprache, also es wird ja nicht sowas genannt, was man in 100 anderen Stellen tut, wie wir fördern das weiterhin oder sonst wie. Also es wird so getan, als wäre das alles eben noch nicht da. Also ich finde im Subtext und dann durch den letzten Satz sehr direkt ist da ein ganz starkes Othering einfach mit dabei.
Ja. Wobei, lass uns mal kurz bei der einen Sachfrage der Imam-Ausbildung bleiben. Das spielt auch in anderen Programmen teilweise eine Rolle, aber das ist auch was, wozu sich alle demokratischen Parteien in Deutschland bekennen. Also, dass das als Grundproblem erkannt wurde, dass es eine große Beeinflussung von ausländischen Akteuren gibt. Also hier vor allen Dingen natürlich über die DİTİB, die so eine Außenstelle des Religionsministeriums der Türkei ist und zugleich aber der größte Islamverband in Deutschland. Ja, also das ist schon erkannt. Die nehmen teilweise noch an der Gestaltung auch des Religionsunterrichts in Bundesländern teil, wobei es da eben in Baden-Württemberg und in Hessen und Rheinland-Pfalz auch Ärger darüber gibt. Also das ist alles so im Hintergrund auch schon da. Und ich finde die Forderung zu sagen, bitte predigt da nur auf Deutsch, die aus der Union in den letzten 2 Jahrzehnten immer mal wieder gekommen ist, also predigt in den Moscheen bitte immer nur auf Deutsch, damit wir das besser untersuchen können vom Verfassungsschutz, die ist natürlich frech, weil das würden wir natürlich in einer zum Beispiel christlichen Auslandsgemeinde mit Menschen aus Kroatien oder aus Syrien oder jetzt aus der Ukraine niemals
fordern. Ich würde ja gar nicht mal so weit gehen, Philipp, ich muss dich da hier mal unterbrechen. Es gibt ja auch innerhalb der katholischen Kirche, kleiner Side-Fact, ja, ja, die Debatte um die alte Messform, was heißt, dass sie auch komplett in Latein abgehalten wird. Und ich weiß nicht, wie viele Leute vom Verfassungsschutz der lateinischen Sprache mächtig sind, sodass sie dann wissen, was.
Ja, Altsprachler zum Verfassungsschutz, genau. Also, ne, also das ist einfach, sagen wir mal, eine sehr milde Form, aber es ist eine Form antimuslimischen Ressentiments, die da sich Raum greift. Das kann ja aber negativ kanalisiert werden oder auch positiv. Und ich finde die Ausbildung von islamischen Theologinnen und Theologen, von Religionslehrerinnen und Religionslehrern und Imaminnen und Imamen, dass man die in Deutschland stärkt, wäre eine positive und ist ja auch eine positive Folge dessen. Das hat in Deutschland ja auch längst begonnen, ist auch nie unkompliziert. Die Forderung gibt es bei allen demokratischen Parteien, auch wenn die nicht immer aus einem Ressentiment kommt, ja? Also, sondern einfach aus einer Gestaltung des Islam in Deutschland. Das ist ja auch eine Formel geworden, der Islam in Deutschland. Also wie kann sich muslimisches Leben in Deutschland entfalten? Und dazu gehört die Ausbildung von Theologinnen und Theologen, Religionsbediensteten in Deutschland dazu. Alle demokratischen Parteien unterstützen das.
Das ist jetzt ja aber mal einfach ein educated guess oder wir könnten es auch direkt auf Aussagen von Spitzenpolitikern zurückführen. Allerdings muss ich sagen, jetzt zum Beispiel im SPD-Wahlprogramm, im FDP-Wahlprogramm, im BSW-Wahlprogramm, da habe ich jetzt zur Ausbildung von deutschen islamischen Theologinnen nichts Explizites gefunden. Also die FDP setzt da etwas grundsätzlicher an und meint eben, es braucht da auch eine Reform der Islamkonferenz der Deutschen. Ja, sie nennt es dann so Wertepartner, unsere Wertepartner. Ich nehme an, sie bezieht sich auf ihr Verständnis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die da mehr Raum bekommen sollen. Das spielt auf die Debatte an, die du da ganz am Anfang genannt hast, mit den innerislamischen Konflikten zwischen den unterschiedlichen Verbänden, Glaubensgemeinschaften, die es da eben gibt. Weil das Problem ist ja, dass du anders als wie sich so etabliert hat bei den beiden großen Kirchen als Staat kein ganz eindeutiges Gegenüber hast, mit dem du irgendwie sprechen und verhandeln könntest. Jetzt ist es ja aber auch irgendwie ein bisschen wohlfeil, dann von einer Partei zu sagen, wir wollen uns unser Gegenüber quasi dann wiederum so aussuchen. Also das ist ja dann irgendwie auch wieder schwierig. Die SPD, und da hat mich das wahnsinnig überrascht, die SPD, die hat dieses Thema Islam überhaupt nicht, also ich habe es nicht gefunden, sie hat es nicht behandelt. Ich weiß nicht, ob nochmal vielleicht dann auch was da reinkommt, weil man weiß ja einfach, also es hat wahnsinnig abgenommen in den letzten Jahren, aber man weiß, dass türkischstämmige Moslems sehr wahrscheinlich ihr Kreuz bei der SPD machen. Also viel eher als bei anderen Parteien. Wie gesagt, das hat...
Na, gemacht haben, vor der Ära Merkel war das auf alle Fälle so.
Ja.
Das hat sich echt pluralisiert.
Ja, ja, also es stimmt, aber man könnte meinen, hier gibt es noch eine Traditionslinie, die da ein Bewusstsein für hat. Und bei der SPD wird der Islam nur unter dem Schlagwort Islamismus, Extremismus behandelt. Also da gibt es nicht einen extra Punkt, der jetzt die Imam-Ausbildung oder sowas auch nochmal thematisieren würde.
Das finde ich schon einen krassen Befund, ja. Was haben wir jetzt durch? Wir haben Union, SPD und FDP, haben wir jetzt gerade schon so im Verhältnis zum Islam abgefragt. Wie sieht es denn beim Bündnis Sarah Wagenknecht aus?
Ja, beim Bündnis Sarah Wagenknecht, da bleiben wir schon in so einer linken Traditionslinie. Ich fand es relativ ähnlich zu dem, was du vorhin auch zu den Linken erklärt hast. Und man muss auch sagen, was ich noch herausgefunden habe, dass zumindest bei der Europawahl des BSW, das fand ich total interessant, unter Muslimen tatsächlich am besten abgeschnitten hat. Da gab es einen FAZ-Artikel zu mit Berufung auf die Forschungsgruppen Wahlen. Und was ich auch bemerkenswert fand, dass das Stichwort Islamismus so nicht vorkommt beim Bündnis Sahra Wagenknecht. Also wir haben hier, da kommen wir später nochmal drauf, eine schlimme Vermischung von Einwanderung, Migration und Asyl, die da alles durcheinander macht. Da sage ich später nochmal ein bisschen was zu. Aber es wird nicht wie bei anderen Parteien eben geathert, wie wir es bei der CDU jetzt gelesen hatten. Oder es wird nicht der Islam nur unter jetzt dem Thema Islamismus, Extremismus behandelt. Das ist wiederum auch nicht so.
Okay, also das Bündnis Sahra Wagenknecht hat was gegen Migranten, aber nicht, weil sie Islamisten sind.
Ich denke, eine positiv laizistische Einstellung ist einfach da.
Okay, wenn wir schon beim positiven Laizismus sind, kommen wir doch zur Partei Die Linke. Da ist nämlich eine Menge mit dabei, was den Islam angeht. Die fangen schon an bei der Kleidung, also beim Recht von muslimischen Frauen, ihre Kleidung selber zu wählen. Und da ist ganz schön, dass sie sagen, also es soll kein Verbot religiös motivierter Bekleidung geben. Was die muslimischen Gemeinden angeht, ist das Wahlprogramm ziemlich wenig explizit. Steht schon was drin, so ein bisschen gute Nachrichten für die muslimischen Gemeinden gibt es schon. Denn alle Religionsgemeinschaften sollen als gleichberechtigte Körperschaften des öffentlichen Rechts gleichgestellt werden und auch die gleichen Möglichkeiten zur Finanzierung haben. Gleichzeitig will aber die Partei Die Linke nach wie vor weg von dem staatlichen Kirchensteuereinzug. Aber okay. Und was ich ganz spannend finde, weil wir jetzt immer so hören, dass es ja nicht bloß um die politischen Sachfragen geht, sondern auch, sagen wir mal, um die Vibes, habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen in der Politik. Ja. Die Linke möchte gerne das muslimische Zuckerfest und das jüdische Yom Kippur als gesetzliche Feiertage einführen. Denn, und jetzt kommt der Satz, denn der Islam und das Judentum gehören zu Deutschland. Also im Wahlprogramm der Linken steht dieser Satz des damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff von der CDU exakt drinne.
Wie sieht es denn bei den Grünen aus? In meiner Beobachtung und Wahrnehmung ist es so, dass da meistens doch ein recht positives Verhältnis zum Islam besteht.
Genau, die Grünen stehen ja immer so im Ruf, die Multikulti-Partei zu sein. Ja, es soll einen Aktionsplan gegen Islamfeindlichkeit geben. Das finde ich ganz spannend und ist sicherlich auch ein Zeichen an progressive muslimische Communities. Gleichzeitig setzen sich die Grünen für die Imamin-Ausbildung in Deutschland ein. Da wird Imamin sogar mit einem Sternchen gegendert. Also auch hier wieder ein Fingerzeig eben zu den progressiven, liberalen Muslimen in Deutschland. Die sind ja im Vergleich zu den anderen großen muslimischen Verbänden eine ziemlich kleine Minderheit. Und es geht auch hier um die Unabhängigkeit der islamischen Gemeinden. Und damit ist wahrscheinlich wieder die DITIB gemeint. Der Islamismus, der wird als Terrorgefahr neben dem Rechtsextremismus benannt. Und der Fokus liegt hier aber, da sieht man schon auch, sagen wir mal, die reformpädagogische Tradition der Grünen, der Fokus liegt auf der Prävention und auf der demokratischen Bildung. Es soll zwar auch mehr Rechte für Polizeibehörden geben und den Opfern von Anschlägen gedacht werden und es soll auch bessere Unterstützung für diese Betroffenen geben. Also das sind alles, sagen wir mal, ja, keine verdammenden Aussagen, sondern man könnte aber negativ fast auch sagen, es sind halt, wir wollen eher so an den Symptomen was ändern von Islamismus. Aber hier ist ganz eindeutig der Fokus auf Bildung und auf Prävention. So, jetzt machen wir einen ziemlich harten Cut und gehen mal von Islam und dem Gefüge in einer multireligiösen Gesellschaft zu ganz klar christlich und kirchlich geframten Fragen über, nämlich zur Frage, wie die Parteien überhaupt zur Ablösung von den Staatsleistungen stehen. Michael, was ist denn mit den Staatsleistungen überhaupt gemeint?
Die sogenannten Staatsleistungen, die sind Zahlungen des Staates an die Kirchen und diese haben ihren Ursprung in der historischen Enteignungen, vor allem während der Zeit der sogenannten Säkularisation im 19. Jahrhundert. Also dort haben die Fürstentümer etc. einfach Geld gebraucht, sie haben die Kirchen enteignet und da es wichtig war, dass die Kirchen das Land hatten, um weiter bestehen zu können, wurde ihnen ihre Existenzgrundlage, also ihre materielle Existenzgrundlage, wurde einfach knallhart entzogen. Deswegen hat man dann eine Ausgleichszahlung dafür eingeführt. Und diese Regelung in der Weimarer Reichsverfassung, die hat man dann einfach erstmal ins Grundgesetz geschrieben, nämlich mit dem Desiderat, dem Wunsch, dass das jetzt zeitnah gesetzlich geregelt wird und eine Ablösung stattfindet. Und diese Ablösung, die ist bis heute nicht umgesetzt worden und deshalb zahlen die Bundesländer jedes Jahr weiter an die Kirchen. Und diese Gelder, die sind vollkommen unabhängig von der Kirchensteuer oder von irgendwelchen anderen staatlichen Förderungen. Das ist ein völlig eigener Topf, der besteht.
Ja, es sind quasi Ersatzleistungen.
Die Ersatzleistung ist vermutlich eben das bessere Wort, weil die Kirchen hätten ja vor der Enteignung für sich selbst sorgen können. Das können sie jetzt nicht mehr, also gibt es diese Ersatzleistung.
Genau, sie hätten Erträge aus dem Land, mal ganz einfach gesagt, und damit können sie ihre Religionsbediensteten und andere Aufgaben bezahlen. Sie haben das Land nicht und da gibt es Ersatzleistungen. Und früher bei staatskirchlichen Systemen, die es ja in Deutschland auch gab, in den, du hast gerade gesagt, so schön gesagt, Fürstentümern und Königreichen, da wurden ja die Religionsbediensteten dann vom Staat bezahlt. Und so ganz kleine Schwundformen, wie zum Beispiel die Beteiligung von Bundesländern an der Bezahlung von leitenden Geistlichen, gibt es ja noch in einzelnen Bundesländern, ja, aber es...
Bayern.
Ja, genau, ne, aber also es handelt sich, das ist ganz wichtig, eben um einen Verfassungsauftrag, das soll abgelöst werden und Ablösung meint nicht einfach Abschaffung, sondern es muss eine Vereinbarung getroffen werden mit den Kirchen, wie diese Zahlungen zwar zu einem Ende kommen, aber die Leistungsansprüche nicht einfach entfallen, sondern irgendwie aufgefangen werden. Und da gab es in dieser Legislatur zum allerersten Mal den Fall, dass das im Koalitionsvertrag explizit drin stand, dass das bitte zu passieren hat. Und dann ist so richtig nichts passiert.
Aber man merkt auch schon, warum. Ja, also du kommst jetzt wahrscheinlich zu irgendwelchen politischen Gründen und sachlichen. Ich würde einfach schon mal sagen, schau mal, alleine, wie lange wir jetzt das erklären müssen, um was es da eigentlich geht, macht dieses ganze Ding so wahnsinnig unkommunizierbar und unsexy für irgendwie aufstrebende Politiker, die öffentlichkeitswirksam irgendwie was präsentieren wollen für ihre Leute.
Ja, aber wir wollen ja nur hoffen, dass im Bundestag nicht nur die Fragen bearbeitet werden, die irgendwie sexy und öffentlichkeitswirksam sind.
Ja, hast du recht.
Nochmal, also der Bundestag hat eigentlich gar nicht, die wollen so ein Grundlagengesetz. Und die Kirchen sind da auch gar nicht so abgeneigt. Das hätte schon irgendwie funktioniert. Das ist jetzt nicht unbedingt die Schuld der Ampel oder des Bundestages, so in der großen Allgemeinheit. Aber die Bundesländer, die Ablösezahlungen dann bezahlen müssten, die haben ganz deutlich gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen diese Mehrbelastung für unsere Haushalte nicht, sondern wir wollen bei dem System, wie es jetzt gerade ist, bleiben. Das wiederum bringt aber Probleme mit sich für den Deutschen Bundestag, der irgendwie diesen Verfassungsauftrag im Hintergrund hat und es bringt auch Probleme für die Kirchen mit sich, kommen wir gleich noch hin. Wie sieht's denn nun aber eigentlich aus in den Wahlprogrammen? Spielen die Staatsleistungen überhaupt eine Rolle?
Bei mir nur bei einer einzigen Partei, nämlich im Parteiprogramm der FDP und da ist es auch ziemlich ähnlich lautend zum Koalitionsvertrag formuliert, eben die Länder sollen endlich ihrem Auftrag nachkommen. Dafür wird es eine Rahmengesetzgebung vom Bund geben, damit dann diese Staatsleistungen endlich abgelöst werden können.
Also wenn du sagst, nur bei der FDP, das heißt bei der SPD nichts, bei der CDU nichts?
Nein.
Und auch beim Bündnis Sahra Wagenknecht nicht?
Nee, interessiert die alle nicht.
Gut, so von meinen drei Parteien, AfD, Linke und Grüne, ist es nur bei den Linken drin. Ja, bei den Grünen und bei der AfD habe ich nichts gesehen. Da wissen wir aber, dass die Grünen sich ja, ne, haben sie ja auch mit der Ampel schon versucht, für eine Ablösung einsetzen. Die AfD ist mit sehr widersprüchlichen Positionen dazu in den letzten Jahren hervorgetreten von abschaffen, wir wollen gar nichts mehr davon wissen, bis halt zu, wir müssen da eine Lösung finden im Rahmen noch des Verfassungsauftrages. Und bei den Linken steht es tatsächlich jetzt im Wahlprogramm mit drin. Was spannend ist, weil so ein Wahlprogramm kurz vor einer vorgezogenen Bundestagswahl, ne, da wird sich beschränkt auch thematisch, aber das ist mit drinne. Und das ist ganz spannend, weil die Linke für den Verfassungsauftrag eintritt. Und das finde ich deshalb spannend, weil eben nicht, wie man von einer Partei in atheistischer Tradition ja vielleicht vermuten würde, steht, wir schaffen die einfach ab. Sondern, nee, es geht um genau das, was in der Verfassung steht, also eine Ablösung. Das heißt erstmal auch Zusatzzahlungen. Ich würde ja fast schon übergehen zu so einem kleinen Fazit Staatsleistung, obwohl wir die jetzt ja wieder lang und breit erklärt haben. Politisch ist die Frage nämlich ziemlich tot, um es mal ganz einfach zu sagen.
Und trotzdem von einer gewissen Brisanz.
Ja, absolut. Ne?
Kann man ja sagen, zumindest aus kirchlicher Perspektive.
Das würde ich schon sagen. Also wir werden ja, wenn sich jetzt in den nächsten 4 Wochen die Welt nochmal aus den Fugen bewegt, sehr wahrscheinlich es mit einer Bundesregierung zu tun haben, die von der CDU-CSU angeführt wird. Und also es gibt sogar einzelne CDU-Politiker, die sagen, wir entledigen uns des Problems, indem wir diesen Artikel einfach rausstreichen aus dem, oder diesen Paragraphen, einfach rausstreichen aus dem Grundgesetz. Also einfach sagen, okay, die müssen nicht mehr abgelöst werden. Das, ich würde sagen, das entspricht jetzt nicht unbedingt der Mehrheitsmeinung in der CDU, aber das gibt auch einzelne Politiker, die sagen, nö, dieses Problem schaffen wir uns anderweitig vom Hals. So oder so wird es mit der CDU in der nächsten Legislatur keine Bewegung in diese Richtung geben. Das hat einfach für die CDU überhaupt keine Priorität. Die Länder sagen ja ohnehin, und sowohl CDU als auch SPD regierte Länder sagen sowieso, hat jetzt für uns keine Priorität. Aber das bedeutet, das ist ganz wichtig, nicht, dass die Kirchen damit zufrieden sind. Denn die fortdauernde Existenz der Staatsleistung und dass es keine Lösung für die Ablösung gibt, das wird für die Kirchen in einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen nicht Mitglied in der Kirche sind, eigentlich zum Problem. Also das wird nicht unbedingt dem Staat zu Lasten gelegt, sondern es wird den Kirchen zu Lasten gelegt, dass sie diese in Anführungszeichen extra Leistungen immer noch bekommen. Ja? Und deshalb haben eigentlich die Kirchen ein Interesse daran, zu einer Lösung zu finden, wo dann vielleicht drin steht, ja, über einen Zeitraum von 20 Jahren gibt es diese und diese Leistung und danach hat sich das Problem erledigt. Vor allen Dingen ist aber diese Debatte gesellschaftlich befriedet. Und das ist jetzt wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, auch in der kommenden Legislatur nicht zu einer Lösung kommen wird. Das ist eigentlich ein Problem für die Kirchen. Auf der anderen Seite, sage ich mal so, es gibt ja das alte klingonische Sprichwort, nur Nixon konnte nach China gehen. Vielleicht ist es ja gerade unter einer Unionsregierung widersprüchlicherweise in einer Form historischer Dialektik tatsächlich möglich, zu einer Lösung zu kommen, weil eine CDU-geführte Bundesregierung eher mit den Ländern sich ins Benehmen setzen könnte und sagen könnte, ja. Aber da ist halt so die Frage, ob in Bundeskanzler Friedrich Merz mit seinen CDU-Landeskollegen, die Ministerpräsidenten sind, da besser klarkommt, ist aber ein bisschen ja, Glaskugelschauerei jetzt.
Dann kommen wir doch zur vierten Frage. Wie stehen die Parteien zu kirchlichen Eigenrechten wie Kirchensteuer und kirchlichem Arbeitsrecht?
Ja, ich glaube, das können wir relativ kurz machen, Michael, ne?
Genau, sag mal, was die Linke sagt. Erwartbar wahrscheinlich, aber...
Nein, bevor wir zur Abweichung kommen, wie wäre es, wenn du mal kurz erklärst, was bei den anderen Parteien so steht?
Also zu diesen kirchlichen Eigenrechten, Kirchensteuer, Arbeitsrecht, da steht bei der CDU gar nichts. Der Verweis auf die Kooperation und positive Bezug auf Religionsunterricht beziehungsweise Stärkung des Religionsunterrichts als Forderung lässt sich darauf schließen, dass die CDU... einfach an dem Modell festhält, wie es bisher ist, da nicht irgendwie eingreift. Etwas spannender ist natürlich nachzuschauen bei der SPD, weil tatsächlich hat es die Frage des kirchlichen Arbeitsrechts auch in den Koalitionsvertrag geschafft damals. Also man wollte da rangehen. Es war sehr vage, da war tatsächlich gar nichts Konkretes formuliert. Aber jetzt bei SPD, FDP, den ehemaligen Ampelparteien, keine Erwähnung, kommt nicht drin vor und auch beim BSW ist es nicht drin. Ich würde es insofern tendenziell eher der SPD zum Vorwurf machen oder mich da besonders fragen, weil es war im Koalitionsvertrag, man hatte es zum Thema gemacht, auch dann in den Koalitionsverhandlungen, aber dass es jetzt wieder so gar keine Rolle spielt, ist komisch. Bei BSW, das ist so eine neue, kleine Partei, dass die sich jetzt nicht mit dem Sonderfall kirchliches Arbeitsrecht herumschlagen, ist ja irgendwie klar.
Ja, aber hier vielleicht doch nochmal eine kurze Ergänzung, nicht aus den Wahlprogrammen, sondern aus der Realpolitik. Es gab Konsultationen mit den Kirchen in dieser Legislatur über die Reform des kirchlichen Arbeitsrechts. Das ist auch eine wichtige, sagen wir mal, rechtspflegerische Frage in Deutschland, die auf der Tagesordnung bleiben wird, auch wenn sie ganz häufig unter dem Radar der lauten Tagespolitik stattfindet. Es ist für die SPD eine spannende Frage, weil die SPD ja auch sehr gewerkschaftlich nach wie vor geprägt ist und die Gewerkschaften sind sich zwar in vielerlei Hinsicht mit den Kirchen einig, wenn es zum Beispiel um den Schutz des Sonntags geht und um gute Arbeitsbedingungen, menschenwürdige Arbeitsbedingungen, aber in der Frage der Gestaltung des Arbeitsrechts, da hat man Unterschiede mit den Gewerkschaften. Die SPD ist quasi der parteipolitische Ort, wo Gewerkschaftsinteressen und Kircheninteressen eben auch austariert werden und miteinander gestritten wird. Und insofern, ja, da die SPD in eine neue Bundesregierung aller Wahrscheinlichkeit nicht anführen wird und die Fraktion der SPD im Deutschen Bundestag auch gewaltig schrumpfen wird, die hatten ja 21 ein hervorragendes Ergebnis und dementsprechend eine riesige SPD-Fraktion, erwarte ich da jetzt weniger Impulse in der nächsten Legislatur. Aber dieses Gespräch der Kirchen mit der Politik, ganz vereinfacht, das wird weiterhin stattfinden. Und die Frage ist natürlich innerhalb einer pluralen Gesellschaft immer gestellt, wie viele kirchliche Sonderrechte es bei der Gestaltung zum Beispiel des Arbeitsrechts geben wird.
Wie sieht es denn jetzt bei der Linken aus?
Genau, gut, dass du es nochmal ansprichst, denn die Linke sind so ein bisschen ein Sonderfall. Ne? Die Linke ist ja, hatte auch so einen Gewerkschaftsflügel noch aus ihrer Entstehung, aus der Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit, WASG, die ja gemeinsam mit der PDS dann die Partei Die Linke wurde. Und deshalb steht da zum Beispiel explizit drin, wir fordern zusammen mit den Gewerkschaften die Abschaffung des Sonderarbeitsrechts in den Kirchen, in Diakonie und Caritas. Und das ist schon mal eine spannende Sache, weil Diakonie und Caritas als große Wohlfahrtsverbände, wo ganz viele Unternehmen, auch sehr große Unternehmen mit dabei sind, ja, darüber kann man sich streiten und darüber wird ja auch in den Kirchen gestritten, ob das noch zeitgemäß ist. Aber das Sonderarbeitsrecht der Kirchen, also der verfassten Kirchen anzupacken, das wird, würde ich mal meinen, unter dem Selbstbestimmungsrecht der Kirchen, das ihnen verfassungsrechtlich zusteht, eine schwierige Kiste. Ja? Aber wie gesagt, auch die Linken werden ja nicht regieren. Ich finde es aber ganz spannend, weil die Grundrichtung da in das schon hineinweist, was ich gerade versucht habe zu erklären. Da steht nämlich auch, die Mitbestimmung in öffentlichen und kirchlichen Einrichtungen muss an das Betriebsverfassungsgesetz angepasst werden. Und das ist genau das, was Verhandlungsgegenstand zwischen der Kirche und oder den Kirchen und der Politik ist, dass also der Schutzstatus von ArbeitnehmerInnenrechten, der im staatlichen Recht besteht, im kirchlichen Arbeitsrecht nicht unterschritten werden darf. Und diese Anpassung des kirchlichen Arbeitsrechts, die ist hier mit angesprochen und genau darum geht's. Also kirchliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen gegenüber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in staatlichen Einrichtungen oder bei anderen Trägern nicht schlechter gestellt werden. Daran hat natürlich in den Kirchen auch nie jemand ein Interesse, jemand schlechter zu stellen, aber es sind halt Aushandlungsfragen, nicht wahr? Im Grunde genommen ist das die Position, die auch von Verdi und den anderen Gewerkschaften in den Auseinandersetzungen mit kirchlichen Trägern eingenommen wird. Wir hatten das ja kurz in der Eule letztes Jahr mit der Auseinandersetzung in Thüringen. Insbesondere möchte die Linke, dass auch Beamte und in kirchlichen Einrichtungen gestreikt werden darf. Und da steht dieser apodiktische Satz, das Streikrecht verteidigen wir gegen alle Angriffe.
Streikrecht mal unbenommen, aber die Anpassung des Betriebsverfassungsgesetzes bin ich mir manchmal einfach gar nicht sicher, ob Linke, die dem zustimmen, das wirklich auf Basis einer Sachlage machen, die da ist, ja, und auch der Praxis, die in kirchlichen Einrichtungen angewandt wird, also sprich Anpassung Tarifvertrag und Rechte, die dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, oder ob das halt eben auch einfach noch aus dieser laizistischen, antikirchlichen Traditionslinie eben heraus erwächst, man das mal so abstimmt. Weil ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber da müssten wir wahrscheinlich eine komplette eigene Folge mal zu machen, weil das Thema so komplex ist. Wie sieht denn das mit der Kirchensteuer aus? Bei den Linken.
Ja, das ist ganz spannend, weil die Partei Die Linke die einzige demokratische Partei ist, die sagt, dass die Kirchensteuer im Grunde genommen abgeschafft werden soll. Die Kirchen sollen in Zukunft ihre Steuern bzw. Beiträge selbstständig einziehen. Steht im Wahlprogramm. Und das ist schon ganz spannend, weil A würde dem Fiskus in Deutschland natürlich ein dreistelliger Millionenbeitrag dadurch nicht mehr zur Verfügung stehen, den die Kirchen zahlen. Dafür, dass staatlicherweise die Kirchensteuer eingezogen wird. Und andererseits wäre das für die großen Kirchen schon ein Riesenproblem, weil sie müssten eine eigene Verwaltung für diesen Kirchensteuereinzug oder Beitragseinzug schaffen. Und das würde die finanziellen Möglichkeiten der evangelischen Landeskirchen und der katholischen Bistümer nicht nur strapazieren, sondern das ist im Grunde genommen unmöglich. Also wenn man die Kirchensteuer reformieren möchte in Deutschland, gibt es ja andere Modelle, auch in Europa, Kultussteuer, Kultursteuer oder sowas. Damit ist nicht unbedingt verbunden, dass die Kirchen zusammenkrachen, aber wenn man sagt, hier wie bei den Linken, selbstständig einziehen, damit hätten die großen Kirchen schon ein massives Existenzproblem. Ja, und vielleicht noch eine andere Frage, die zwar Ländersache ist, aber im Wahlprogramm der Linken wenigstens angetippt wird. Die Linke ist für einen gemeinsamen Ethikunterricht. Das heißt, hier ist der konfessionelle Religionsunterricht nicht als Zielvorstellung benannt. Es wird zwar auch nicht die Abschaffung des Religionsunterrichts konfessioneller Natur jetzt gefordert, aber die Zielrichtung ist der gemeinsame Ethikunterricht. Und das hat wiederum, wir gehen nochmal zum Islam zurück, ne? Alle anderen Parteien sagen, es müsste im Grunde genommen islamischen Religionsunterricht von deutschsprachigen Lehrern, die an deutschen Universitäten ausgebildet wurden, geben. Bei der Linken ist die Zielrichtung eine andere, nämlich der gemeinsame Ethikunterricht für alle und Religion als Privatsache in den Religionsgemeinschaften.
Letzte Frage. Du hattest es schon vorher mal angedeutet, Philipp, und ich kann sagen, dass ich da schon relativ wenig zu sagen habe bei meinen Parteien. Wie positionieren sich die Parteien zum Kirchenasyl? Und ich mache es einfach ganz knapp bei mir. Es gibt keinerlei Erwähnung. Ich möchte nur anfügen, dass es eine sehr starke und schlechte Vermischung von Integration, Migration und Asyl gibt. Also diese Themenbereiche werden überhaupt nicht getrennt, obwohl jetzt gerade, wenn wir Migration und Asyl angucken, also Einwanderung und Schutzsuche, sind völlig unterschiedliche Dinge. Ich halte es für sehr unlauter, das in der Art und Weise miteinander zu vermischen, wie das die Parteien fast durchweg tun. Ganz besonders schlimm ist es eigentlich bei der BSW. Und die BSW, die offenbart hier in den Abschnitten, wo es um Migration, Asyl und Integration geht, eigentlich auch, dass sie nicht so richtig ein Parteiprogramm oder halt ein Wahlprogramm geschrieben haben. Das ist da sehr pamphletenmäßig, weil man sich die ganze Zeit mit Zitaten auf die Schwächen anderer Parteien und die vermeintlichen Schwächen der bisherigen Migrations- und Asylpolitik bezieht, indem man die Innenministerin beschimpft, ihr Überforderung vorwirft. Also alles so Sachen, die ich jetzt finde, die in einem Wahlprogramm, wo es um Bullet Points geht, das versprechen wir umzusetzen, nichts zu suchen haben.
Also da ist der populistische Glutkern des Bündnis Sarah Wagenknecht.
Ja, also der kommt da ganz, ganz stark hervor. Also weil halt wirklich explizit Ministerien genannt werden, die angeblich versagt haben und sowas in den letzten Jahren. Das ist super komisch, dass abgestimmt wurde. Und das ist eigentlich alles, was ich zum Kirchenasyl, vielleicht im weiteren Sinne jetzt in dem Fall, sagen kann.
Also nur noch mal zum Verständnis, bei CDU, SPD, Bündnis Sarah Wagenknecht und FDP keine Erwähnung des Kirchenasyls.
Nee, kommt nicht vor.
Und wir haben es ja jetzt hier deshalb mit reingenommen als fünfte Frage, weil es a, uns im Podcast über das letzte Jahr ganz häufig beschäftigt hat und b, es ein Themenschwerpunkt der Eule ist. Wir führen das jetzt in die Ewigkeiten aus. Es ist ein wichtiges Thema im Gespräch auch der Kirchen mit den staatlichen Akteurinnen und Akteuren in Deutschland und deshalb ist es jetzt hier mit drin. Also ich habe von meinen drei Parteien, ja, Grüne, Linke und AfD haben es, Grüne und AfD explizit im Wahlprogramm.
Alle?
Ja, das schon mal voraus.
Bei dir, okay.
Nein, nein, nur Grüne und
also
AfD.
Also Grüne und AfD, ja? Okay.
Nee, bei den Linken habe ich es nicht gefunden. Aber Grüne und AfD sind quasi die beiden Parteien, die es explizit mit drinne stehen haben. Ja, so. Was ich vorausschicke, ist, dass es die Vermischung von unterschiedlichen Migrations- und Asylrechtsfragen bei den Grünen. Naja, also ich würde nicht sagen, es ist eine Vermischung, aber es gibt so ein Nacheinandergestelltsein und das ganze Wahlprogramm ist, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sehr unter die Idee Sicherheit gestellt. Und also es geht bei unterschiedlichen politischen Fragen wird immer darauf rekurriert, was das eigentlich für Sicherheit bedeutet. Und da ist ein ganz weiter Sicherheitsbegriff, wird da angelegt, äußere, innere Sicherheit, wirtschaftliche Sicherheit. Und unter diesem Diktum Sicherheit wird eigentlich auch die Integrations- und Migrationspolitik verhandelt, was schon ganz, ganz spannend ist im Vergleich zu eben dieser Vorhaltung, die Grünen wären Multikulti. Aber im Material, also was die Grünen dann tatsächlich wollen in der Migrationspolitik, in der Asylpolitik, das ist dann schon das, was man als linksliberal bezeichnen würde. Ja? Und in diesem Kontext heißt es ganz explizit zum Kirchenasyl: Wir stehen weiterhin zum Kirchenasyl. Punkt. Asylrechtsänderungen sollen Punkt habe ich jetzt gesagt. Also der Satz heißt, wir stehen weiterhin zum Kirchenasyl. Asylrechtsänderungen sollen Integration unterstützen und nicht behindern. Kinder brauchen ihre Eltern, Eltern brauchen ihre Kinder. Auch um anzukommen und sich zu integrieren. Daher wollen wir weiter den Familiennachzug ermöglichen und existierende Einschränkungen aufheben. Also wir könnten in die Exegese dieser Sätze wieder eintauchen, noch und nöcher, ja, denn Also die Grünen sind zum Beispiel für die Familienzusammenführung und den Familiennachzug. Und dann wird als Qualifikation noch angeführt, auch wegen der Integration. Ja? Aber sie sind natürlich auch prinzipiell dafür. Aber es wird, also als ob dieses Wahlprogramm von irgendjemandem gelesen wird, der quasi noch on the edge ist, ob ihnen die Grünen zu Multikulti sind, nochmal angeführt, es gibt quasi auch praktikable und konservative Gründe dafür. Ja, aber okay, wie dem auch immer sei, Kirchenasyl und Familiennachzug sind jedenfalls auch zwei zentrale Forderungen der Kirchen in der Asyl- und Migrationspolitik. Und die Grünen stehen hier also komplett an der Seite der Kirchen. Und jetzt sage ich mal aus der Realpolitik wieder ein großes Aber. Ob das in der Praxis auch so ist oder ob die Grünen in der nächsten Bundesregierung womöglich dann auch mit Koalitionspartnern, die konservativer sind als jetzt SPD und FDP, nicht doch wieder Asylrechtsverschärfung mittragen, das muss man schon selber beurteilen. Das gibt das Wahlprogramm nicht her. Und ich will es mal ganz angespitzt sagen, was ein Kirchenasyl in Deutschland eigentlich bringt, wenn man mit dem neuen europäischen Asylsystem, GEAS, ohnehin als Migrant und Flüchtling in Haftanstalten in Bulgarien oder bei Griechenland festhängt mit seiner Familie. Das will ich... Also das ist eine Frage, die ich schwierig finde. Und wir wissen ja auch, hat sich in den letzten Wochen immer wieder gezeigt, es gibt ganz viele Leute, die sich für eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik einsetzen, ihre politische Heimat eigentlich bei den Grünen haben, aber ganz unglücklich sind damit, was die Grünen und auch die SPD in dieser zu Ende gehenden Legislatur politisch alles mitgetragen haben.
Du hast gesagt, es gibt zwei Parteien. Ich nehme an, die andere Partei ist die AfD, die es auch erwähnt. Und lass mich raten, sie will es wahrscheinlich streichen.
Ja, die AfD will das Kirchenasyl abschaffen. Steht da so, Abschaffung des Kirchenasyls, auch wieder mit einem Punkt. Und Kündigung der Kirchenasylvereinbarung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, des BAMS, mit den Kirchen. Also während der zweite Satz irgendwie so einen Sitz in der Realpolitik hat, der erste ist halt Quatsch, das Kirchenasyl wird es immer geben, den Kirchenasyl gibt es auch unter den Bedingungen von Diktaturen weltweit. Das ist kein Rechtsinstitut des deutschen Staates, insofern kann man das nicht abschaffen. Ob Kirchen Asyl gewähren oder nicht, das ist halt kirchliche Angelegenheit. Die entscheidende Frage ist, wie der Staat mit dem Kirchenasyl umgeht, und die AfD will hier einfach keinerlei Rücksicht mehr nehmen auf diese kirchliche Tradition. Und ich hatte es ganz am Anfang schon gesagt, es ist die einzige Erwähnung der Kirchen überhaupt im AfD-Wahlprogramm.
Zum Fazit, wir haben es euch allen versprochen.
Ja, wo wollen wir anfangen beim Fazit? Lass uns mal bei der AfD anfangen, oder?
Ja.
Also die AfD hat in den vergangenen Jahren extrem viele kirchen- und religionsfeindliche Positionen bezogen, in Programmen für Landtagswahlen, in Programmen für Bundestagswahlen, in Grundsatzprogrammen und natürlich und vor allen Dingen auch in den Äußerungen von AfD-Politikerinnen und Politikern. Eine Zusammenarbeit zwischen den Kirchen und der AfD findet de facto gar nicht statt, weder in den Bundesländern noch auf Bundesebene. Zu diesen Forderungen, die ziemlich kirchenfeindlich sind, der letzten Jahre gehören, die Staatsleistung an die Kirchen einfach abzuschaffen. Das System der vom Staat eingezogenen Kirchensteuer sollte beendet werden. Alle Steuervergünstigungen für die Kirchen sollen gestrichen werden, wobei man sich immer fragt, was das eigentlich sein soll. Und das wird qualifiziert, keine Vergünstigung für Kirchen, wenn sie weiter Kirchenasyl gewähren und die Seenotrettung unterstützen. Also ganz klar migrationsfeindliche Spitze. Die kirchlichen Leistungen für die Gesellschaft sollen einzeln abgerechnet werden. Da geht es zum Beispiel um die Beratungsangebote, Schuldnerberatung, Süchtigenberatung etc. Wenn man das alles einzeln abrechnen müsste bei den dafür zuständigen Ämtern, dann würden diese Leistungen von den kirchlichen Arbeitsstellen nicht mehr erbracht werden können. Der Verwaltungsaufwand würde da zu groß werden, um es mal ganz einfach zu sagen.
Oder die AfD braucht vielleicht ein Bürokratisierungsprogramm, um da nochmal einen größeren bürokratischen Apparat aufzubauen.
Ja, man muss es jetzt, glaube ich, an der Stelle gar nicht vertiefen. Das ist eine ganz eindeutig kirchenfeindliche Spitze dahinter.
Ja.
Bis hin dazu, dass die AfD sich in vorhergehenden Äußerungen auch für ein Verbot des Schächtens eingesetzt hat. Nun kann man zum Schächten, genauso wie zur Beschneidung, sicherlich unterschiedlicher Meinung sein. Das Ding ist halt, wenn man das in Deutschland verbietet, dann hat das ganz starke Auswirkungen auf die Muslime in Deutschland und auf die Jüdinnen und Juden in Deutschland. Indem die AfD sich immer wieder für ein Verbot des Schächtens und der Beschneidung teilweise stark macht, ist das eine ganz klare Feindlichkeit gegenüber Muslimen und gegenüber Jüdinnen und Juden. Ich hatte gerade schon gesagt, eine Zusammenarbeit findet de facto gar nicht statt. Die AfD rennt jetzt nicht zu den Veranstaltungen, die kirchliche Lobbyisten veranstalten. Wenn, dann ist es eher mal so, dass kirchliche Beauftragte bei den Landesregierungen und Landesparlamenten versuchen, irgendwie ein einigermaßen konstruktives Gespräch mit der AfD zu führen, meistenteils in Wahlkämpfen, dass also schon mal geguckt wird, was wollen die eigentlich, die AfDler und AfDlerinnen. Aber es ist, und ich finde für die Geschichte der Bundesrepublik ganz erstaunlich, wirklich die insgesamt gesehen kirchenfeindlichste Partei, die es jemals in deutsche Parlamente seit 1945 gebracht hat.
Ich finde bemerkenswert bei den Unterschieden zwischen den Parteien sind ja eigentlich eher die Gemeinsamkeiten, die wir rauslesen können aus den Wahlprogrammen. Eine Gemeinsamkeit ist doch mit wenigen Ausnahmen, dass die Kirchen wenig genannt werden. Sie kriegen nicht viel Platz. Der Islam spielt eigentlich in allen durchweg eine größere Rolle. Und die Kirchen werden auch mit wenig Ausnahme immer in dem Bereich Kultur und dort Demokratiebildung, gesellschaftliches Zusammenleben, Zusammenhalt erwähnt. Das sind so die Gemeinsamkeiten und daraus kann man ja doch schon ein bisschen ablesen, wie ist denn gerade irgendwie so der Stand, das Standing der zumindest der beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland. Wie würdest du das einschätzen, Philipp?
Ja, ich würde das schon auch so sehen. Also ich würde nicht sagen, dass die Kirchen der Politik egal sind, aber es ist so eine seltsame Mischung aus, die Leistungen der Kirchen für Demokratie, auch im Sozialleben irgendwie für selbstverständlich erachten und dann aber irgendwie sich nicht wirklich für diese Fragen interessieren. Aber ich würde jetzt als Vorschaltung schon nochmal sagen, es ist eine vorgezogene Bundestagswahl. Die Wahlprogramme hätten alle noch ein paar Monate ja, der innerparteilichen Auseinandersetzung gehabt, wenn es zum regulären Termin gekommen wäre. Es kann also jetzt einfach auch am Stress liegen. Aber vermutlich steckt schon ein bisschen mehr dahinter, nämlich der Bedeutungsverlust der Kirchen. Und das ist auch eine Rückmeldung, die ich jetzt von den kirchlichen Lobbyisten und Beauftragten immer wieder mal bekomme, dass gesagt wird, ja, heute müssen wir den Abgeordneten viel, viel, viel mehr erklären, was Religionspolitik angeht, was Kirchenpolitik angeht, was kirchliches Arbeitsrecht angeht. Ja, das sind alles keine Selbstverständlichkeiten mehr über die Parteigrenzen hinweg. Also auch wenn die demokratischen Parteien nicht kirchenfeindlich sind, so stehen sie doch dem Eigenleben der Kirchen relativ fremd gegenüber. Und das hat auch Anne Gideon, die Bevollmächtigte der EKD bei der Bundesregierung und in Berlin, auch noch mal im Interview gesagt, bei uns in der Eule im Herbst. Das verlinken wir gerne hier in die Shownotes.
Trotz allem jetzt kurzfristig gedacht, könnte man es aber auch ein bisschen positiver sehen, wenn man sich auf die Position der Kirchen stellt, weil wir reden hier nicht von Grundsatzprogrammen der Parteien oder grundsätzlichen Entscheidungen, wir reden hier von Wahlprogrammen. Das heißt, es geht ja darum, wo identifiziere ich einen Regelungsbedarf für eine Legislaturperiode von 4 Jahren. Und einen Regelungsbedarf sehe ich doch nur da, wo ich auch ein Problem sehe. Das heißt, man könnte das doch auch einfach so interpretieren, dass man sagt, jetzt zumindest mal auf die nächsten 4 Jahre sehen alle demokratischen Parteien eigentlich überhaupt kein Problem in der Zusammenarbeit mit den beiden großen Kirchen.
Und das wiederum spiegelt sich, das kann man, denke ich, aus der Realpolitik ergänzend noch dazu sagen, auch in der Zusammenarbeit. Also in den Landesparlamenten und auch im Bund und auf Europaebene, das darf man ja auch nicht vergessen, die beiden großen Kirchen haben ja auch Büros in Brüssel beim Europäischen Parlament. Überall dort findet gute Zusammenarbeit statt mit Politikerinnen und Politikern der demokratischen Parteien. Beim Bündnis Sarah Wagenknecht, lass es uns zum Schluss nochmal erwähnen, ist ja vieles im Unklaren, weil das ja auch so eine komische Kaderpartei noch ist. Aber auch da würde ich meinen, gibt es tatsächlich auch bei bestimmten politischen Themen, wie zum Beispiel beim Frieden, wie zum Beispiel bei sozialen Fragen, durchaus Überschneidungen. Wenngleich man das, was du vorhin schon mal erwähnt hast, ne, dieser populistische Glutkern, eine Rolle spielt mit dieser ganz starken Spitze gegenüber Einwanderung. Und das tragen die Kirchen nicht mit. Da gibt es einen großen inhaltlichen Dissens zwischen dem Bündnis Sarah Wagenknecht und den Kirchen. Gibt es aus Sicht der Kirchen Parteien, die man wählen oder nicht wählen kann? Und da muss man ganz eindeutig sagen, Denn sowohl die Deutsche Bischofskonferenz als auch die Evangelische Kirche in Deutschland rät von der Wahl der AfD explizit ab. Und das ist in der Geschichte der Bundesrepublik auch noch nicht zu häufig vorgekommen, dass also die Kirchen explizit von der Wahl einer Partei abraten. Und das ist auch schon immer noch bemerkenswert, auch wenn das quasi für dich und für mich zum Alltagsleben dazugehört, aber das nochmal zu erwähnen ist ganz wichtig. Und ansonsten halten sich die Kirchen ziemlich dabei zurück zu sagen, welche Parteien denn gewählt werden sollen und welche nicht. Ja.
Wir sind jetzt durch die Programme von 6,5 Parteien gegangen. Ich habe es ja die ganze Zeit immer nicht dazu gesagt, das ist so der Abschlussgag. Das ist ja auch das Programm der CSU. Ne? Gerade als Bayer hätte ich das vielleicht immer noch erwähnen sollen. Also wem es nicht klar war, wer CDU wählt, wählt auch Söder. Wir sind also durch 6,5
Programme. Ja, der wählt auch Dobrindt und Scheuer und wie sie alle heißen.
Das waren jetzt 6,5 Wahlprogramme, so gesehen. Ich danke vielmal durchs Zuhören. Das war sehr viel Holz durch unterschiedliche Themen. Wir freuen uns, wenn ihr den Eule-Podcast bei Freunden und Kolleginnen, Bekannten empfehlt. Lasst gerne auch eine Bewertung und einen Kommentar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Liked und teilt diese Episode auch auf den Social-Media-Plattformen, damit noch mehr Menschen vom Eule-Podcast erfahren. Und unsere Arbeit kannst du mit einem Eule-Abo unterstützen. Bereits ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Alle Infos dazu findest du auf eulemagazin.de/abo. Vielen Dank nochmal und tschüss!
Tschüss!